Das Motto unserer gesamten Woche war ja Karma, Gefängnis, Sinnesfreuden. Und das Stichwort heute ist der Gefangenschaft entkommen. Der letzte Tag, der Freitag, ist ja immer sowas wie ein Tag der Gesamtbilanz, der Zusammenschau. Nachdem wir schon viele Einzelaspekte und verschiedene Perspektivwechsel hatten, ist es immer gut, nochmal was so wie eine Quintessenz der ganzen Wochen des Themas zusammenzufassen. Das will ich jetzt probieren. Die allgemeine Mängelliste, was Sinnesfreuden angeht, ist relativ lang und auch relativ bekannt. Und die menschliche Reaktion ist normalerweise, naja, gucken wir mal, dass wir die Mängel beseitigen, dass wir sie minimieren oder wo das nicht geht, wenigstens akzeptieren. Der Buddha dagegen sagt, also Leute, der ganze Karma-Bereich hat an sich schon Konstruktionsfehler. Und diese Konstruktionsfehler sind nicht aufzuheben. Ja, da ist, wenn man über Sinnesdinge redet, immer ein Haken dabei. Es ist von Haus aus der Wurm drin. Es ist völlig unmöglich und eine absolute Illusion zu glauben, es gäbe irgendwelche Sinneskontakte, die auf Dauer zufriedenstellend sind. Also das muss man abhaken. Und weil dieser Punkt so wichtig ist, will ich den heute nochmal herausarbeiten und will das unter drei verschiedenen Blickrichtungen tun. Ich fange an mit einem programmatischen Wort, das der Buddha in der M106 ausspricht. Zerrieselnd sind die Sinneserscheinungen, sind schemenhaft, trügerisch, Einbildungen. Ein Blendwerk ist das Ganze, der Torenunterhaltung. Ob Sinneswünsche nach diesseits oder Sinneswünsche nach jenseits, ob diesseitige sinnliche Wahrnehmungen, ob jenseitige sinnliche Wahrnehmungen, beides ist Todesgebiet, ist es Todesreich, ist Todesnahrung, ist es Todesweideland. Von dort entwickeln sich im Geist jene üblen, heilsuntauglichen Eigenschaften wie Habsucht, Übelwollen, Gewalt, die für den Heilsgänger, der sich nach der Anleitung übt, zum Hindernis werden. Wenn man das mal offen anhört und ernst nimmt, nicht, da muss einem wie ein Schauer überkommen, weil man hier spürt, was diese Worte an innerer Sprengkraft haben, selbst wenn man die Konsequenzen nicht mal unmittelbar spürt. Da steckt erstmal viel mehr drin, als man merkt, aber es ist schon klar, hier wird aus einer Dimension herausgesprochen, die jenseits der unseren ist. Hier wird nämlich in wenigen Worten, das sind vielleicht 18 Zeilen, das Wesenhafte von Karma nochmal sehr, sehr verdichtet uns vorgestellt. Dabei sollten wir in Erinnerung haben, dass das Wort Karma ja diese Doppelbedeutung hat. Und in der Übersetzung von Fritz, die ich hier genommen habe, ist es auch wiedergegeben. Er spricht nämlich einmal von den Sinneserscheinungen und einmal von den Sinneswünschen. Das eine ist mir das innere, persönliche, das Ichhafte, die subjektive Seite der Wahrheit. Und das andere ist mir die objektive Seite der Wahrheit, das, was wir Welt nennen, was wir Dinge und so weiter nennen. Und damit ist das erste Kriterium und das erste Charakteristikum von Karma schon ausgesprochen, nämlich der Täuschungscharakter. Ich sprach eben von Erscheinungen, aber der normale Mensch nimmt Erscheinungen gar nicht als Erscheinungen wahr, sondern er nimmt sie für reale Gegebenheiten. Er nimmt sie für Fakten, für Gegebenes, etwas, was tatsächlich so an sich vorhanden ist. Aber hier wird gesagt, und ich wiederhole die Worte nochmal, all das, was ihr wahrnehmt und Welt nennt, ist schemenhaft, das ist trügerisch, das sind Einbildungen, das ist nichts anderes als Blendwerk. Das heißt für uns, das heißt für den normalen Menschen, dass er immer jenseits der Realität lebt, auch wenn er glaubt, mittendrin zu sein. Nächster Punkt, da werden die Sinneserscheinungen als zerrieselnd. Das ist das, was wir ganz gut als Anicca kennen. So steht es in Pali. Die Dinge bleiben nicht. Sie gehen weiter. Sie gehen kaputt. Sie zerfallen. Und das betrifft eben beide Seiten der Realität. Auch unser Wünschen, unser Wollen, unsere Zielorientierung im Leben bleibt nie gleich. Das ist immer ein sich verändern, aufbauen, abbauen. Und natürlich ist auch das, was wir Welt nennen, das, was draußen die Situation, die Menschen, die Dinge sind, auch das bleibt nicht. Auch das ist immer im Kommen und Gehen. Es gibt nur Entstehen und Vergehen der Dinge, aber niemals Sein. Und gerade an dieser Stelle ist der Buddha ausgesprochen radikal. Er unterscheidet sich da nämlich von vielen anderen Religionen, die was anderes sagen. Viele und auch das Christentum sagt, ja, diese Erde, das Menschliche und so weiter, das ist vergänglich, aber das Jenseitige, nicht das Himmlische, das ist ewig. Und da kommt der Buddha und sagt, macht euch da keine falschen Vorstellungen, auch das ist ja Bedingtes, Gewordenes und von daher zerrieselnd. Ihr könnt euch nicht darauf verlassen, wenn ihr mal in einem besseren Jenseits seid, dass da alle Probleme erledigt sind. Auch das zerrieselt, auch das verschwindet irgendwann mal wieder. Nächster Punkt. Wenn man in der Sinnenwelt beheimatet ist, ist man und bleibt man ausgeliefert. Warum? Wir sind einer wichtigen Gesetzmäßigkeit ausgeliefert, und das ist die Tatsache der Körperlichkeit und des Todes. Warum? Wenn man in der Sinnenwelt lebt, wenn man von der Sinnenwelt lebt, braucht man immer einen sinnentragenden Körper. Sonst kann man den Kontakt mit der Umwelt gar nicht aufnehmen. Aber wo man einen Körper anlegt, wo man sich Körperlichkeit zulegt, da hat man immer auch den Tod ergriffen und muss immer sicher sein und kann immer sicher sein, dass man dem Tod nicht entgehen kann. Und das wird uns in dieser Formulierung von vorhin geradezu eingehämmert, dass wir das wirklich kapieren, denn der Erwachte nennt den Karma-Bereich Todesgebiet, das Todesreich, das ist Todesnahrung, das ist das Todesweideland. Und wenn man Mara, so steht es in Pali, personifiziert verstehen will, das Karma auch, dann heißt es, in der Karma-Welt leben ist man Maru ausgeliefert. Das ist das Reich von Maru, das ist das Weideland von Maru. Und was darüber hinaus genannt worden ist, in dem Absatz, den ich vorgelesen habe, ist das gefährliche Entwicklungspotenzial, das in sinnlichem Verlangen drinsteckt. Denn jedes harmlose Mögen, gerne haben, endet irgendwann mal in sinnlicher Fixierung, in Leidenschaft. Man kommt nicht mehr davon frei. Man ist so gebunden an diese Dinge, dass man sich quasi der Sklaverei ausgeliefert hat. Und das hat eine unmittelbar negative Seite, denn da, wo Mögen ist, ist immer auch Nichtmögen. Wo Bevorzugung ist, ist Benachteiligung. Wo Habenwollen des einen ist, heißt es immer, ich will andere Dinge nicht haben. Und schnell ist man bei der Frage, ja, Abwehr, Widerwille, Böswilligkeit, Feindseligkeit, Hass. Und all das ist sozusagen im Keim schon vorhanden, wenn ich sage, das gefällt mir, das möchte ich haben. Und zum Schluss charakterisiert der Buddha diesen Bereich noch einmal mit einem schönen Wort. Er nennt es Bala Lapanam, nicht der Torenunterhaltung. Das, was wir so wichtig nehmen, was für uns den Mittelpunkt unseres Lebens vielleicht sogar ausmacht oder für viele, das, worüber wir uns dauernd unterhalten, was unseren Geist permanent beschäftigt, nennt der Buddha hier mit anderen Worten einfach als ein dummes inneres oder äußeres Geschwätz. Mehr ist das nicht wert. Das Ganze klingt erstmal sehr ernüchternd, zweifellos, für den einen oder anderen auch schmerzlich, für den anderen auch ein bisschen provozierend. Es hilft aber nichts, der Buddha fantasiert an dieser Stelle ja nicht. Er legt bloß die Fakten dar und sagt, guckt euch an, so ist das. Und genauso radikal ist im Kern die Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt, denn das ist ja nicht nur akademisches Gerede. Die Schlussfolgerung ist einfach, Schluss damit. Ja, raus hier. Es kann kein gutes Ende nehmen. Ihr müsst mit all diesen Dingen aufhören. Zumindestens zunächst mal in unserer Anschauung, dass uns das auch immer wieder klar ist, die Radikalität, mit der wir an die Sache rangehen können, ist zunächst mal nur eine Radikalität im Verstehen. Wir sind uns völlig klar, und das hat auch die Woche gezeigt, dass die Praxis, die Umsetzung dieser Zielvorgabe eine ganz andere ist. Weder in Bezug auf die einzelnen Schritte und in Bezug auch auf die Geschwindigkeit und die Vorgehensweise. Das will ich hier nochmal betonen, dass es da kein Missverständnis gibt. So, das war der Bereich, den ich genannt habe, Karma-Bereich der Welt der Unwirklichkeit. Ich drehe die Schraube noch ein bisschen an und sage jetzt, die Karma-Welt ist auch ein Schmerzensbereich im ganz engen Sinne. Es kann ja einen möglichen Einwand geben, ja, Karma hat doch auch seine schönen Seiten. Nicht? Wir reden doch von Sinnesfreude. Und Freude ist doch nun mal Freude und kein Schmerz. Aber auch das ist ein Ausdruck von Blindheit und Ahnungslosigkeit, weil der Buddha ja an anderer Stelle gestern oder vorgestern schon gezeigt hat, dass jedes sinnliches Verlangen schon ein Schmerz ist und jede sinnliche Befriedigung auch ein Schmerz ist. Das eine ist eine Krankheit und Befriedigung ist nur eine andere Krankheit, aber beides ist unterm Strich Krankheit. Nicht? Wir haben das am Beispiel von Magandia gesehen. Und genau diesen Punkt will ich nochmal so klar machen, dass wir uns den ganz tief einprägen können. Das Stichwort ist, jede Sinneswahrnehmung ist an sich schon manifester Schmerz. Jede Sinneswahrnehmung, jeder Sinneskontakt ist an sich schon ein manifester Schmerz. Und das mache ich deutlich an zwei Begriffen, die ja im Dhamma eine zentrale Rolle spielen. Einmal, dass wir's Vijnana genannt wird, die gesamte Bewusstseinsdynamik, und das, was Berührung genannt wird, Passa. Denn beide sind ja Grundbestandteil jeder Erfahrung, jedes Erlebnisses. Und es gibt zwei ganz tiefe Gleichnisse, in denen der Buddha die Dukkha-Haftigkeit dieser beiden Grundphänomene des Lebens herausarbeitet. Ich fange mit dem Vijnana an. Bewusstwerden wird gesagt, Bewusstseinsablauf. Hier in der Übersetzung heißt es Bewusstsein. Zur Erinnerung, Vijnana ist die Funktion des Geistes, der versucht, die Sinnesdränge und die Sinnesobjekte miteinander zusammenzubringen. Der Geist versucht, Sinneswünsche, die da sind, und die Sinnesobjekte, die diese Wünsche befriedigen sollen, zusammenzubringen. Das ist an sich eine schöne Aufgabe. Ja? Aber wie wir jetzt sehen, selbst diese Aufgabe ist schon ein schmerzhafter Vorgang. Aber das kann man wirklich nur im Gleichnis darstellen. Hier wird die Frage gestellt im Zusammenhang mit Ernährung. Da wird das erklärt. Und was ist denn, ihr Bhikkhus, unter dem Nahrungsstoff Bewusstsein, Vijnana, zu verstehen? Gerade so, wie wenn da die Leute einen verbrecherischen Räuber eingefangen hätten und ihn dem König vorführten. Hier, Majestät, ist der verbrecherische Räuber, verhänge über ihn die Strafe, die dir beliebt. Und daraufhin spreche der König, geht ihr Leute und trefft den Mann um die Morgenzeit mit 100 Spießen. Und sie treffen ihn um die Morgenzeit mit 100 Spießen. Und um die Mittagszeit und Abendzeit spreche der König also, ihr Leute, wie steht es mit dem Mann? Noch ist er am Leben. Daraufhin spreche der König, geht ihr Leute und trefft den Mann um die Mittagszeit, um die Abendzeit mit 100 Spießen. Und sie treffen ihn jeweils mit 100 Spießen. Was haltet ihr davon, Bhikkhus? Würde wohl der Mann von 300 Spießen getroffen dadurch Schmerz und Qual empfinden? Ja, schon von einem einzigen Spieß getroffen würde er dadurch Schmerz und Qual empfinden, geschweige denn von 300 Spießen getroffen. Also dieses Gleichnis ist nicht einfach, aber es ist sehr bezeichnend. Fangen wir mal mit dem verbrecherischen Räuber an. Ein Verbrecher tut viel Schlechtes, Er stiftet Schaden. Der Räuber, das ist die andere Perspektive, der nimmt den Menschen ja was. Er nimmt ihnen Besitz, er nimmt ihnen ihr Glück, wenn man es so will, und er nimmt ihnen auch eine gewisse Ruhe, eine Geborgenheit. Und genau das macht Vinyana, der Bewusstseinsprozess, auch, weil er eben auch in der Regel ja ungeheures Unheil stiftet. Wenn er nämlich nach außen hin verstreut ist, in die Welt hineinsucht, dann verhindert er gerade dadurch Wohl und Zufriedenheit und Stille. Ja, weil Vinyana vom Prinzip her nie zur Ruhe kommen kann. Aber jetzt kommt der König und verhaftet den Verbrecher. Und der König ist ja in jedem Land auch der Repräsentant des Gesetzes. Und das Übertragen auf unsere Daseinswirklichkeit ist das Gesetz, die Gesetzmäßigkeit des Daseins. Und auch Vinyana, müssen wir wissen, unterliegt dieser Gesetzmäßigkeit. Vinyana ist ja auch nicht selbstständig, ist auch ein gewordenes, ein bedingtes Phänomen. Ja, und was passiert in der Geschichte? Verhaftet der König den Verbrecher. Das heißt, auch Vinyana wird bestraft. Es bestraft sich sozusagen selbst. Der König schickt den Verbrecher ins Gefängnis und Vinyana schickt sich sozusagen selbst ins Gefängnis, nicht? Auf den Verbrecher kehren die eigenen Übeltaten zurück in Form der Strafe und auch auf das Vinyana kehrt sozusagen dessen eigene Aktivität zurück, weil sich das Vinyana selbst bestraft. Und das ist die Schmerzhaftigkeit dieser Vorgänge. Der Verbrecher versucht, so gut er es kann, Glück zu erreichen. Er meint, das wäre der Weg über das Verbrechen. Er kann es und weiß es nicht besser, aber in Wahrheit empfängt er Strafe, Spieße. Ja? Und so ist es mit Vinyana auch. Diese Funktion des Geistes glaubt, Glück herzustellen, Freude, Zufriedenheit herzustellen, weil Vinyana nichts anderes weiß, aber tatsächlich produziert es immer wieder nur eine Situation des Unglücks und des Leids, weil, das kann man unter karmischen Gesichtspunkten sehen, Vinyana nichts anderes produziert als Karma, das auf ihn und sich selbst zurückfällt und wehtut. So, und das Dumme dabei ist, das ist der letzte Aspekt dieses Gleichnisses, dass der Verbrecher immer gekiekst wird, er wird gestochen, er wird körperlich gequält. Obwohl er was ganz anderes will, ist das das faktische Ergebnis seines Lebens. Es tut permanent weh, von morgens bis abends. Und dummerweise kann der Verbrecher gar nicht sterben. Obwohl er gequält wird, bis dort hinaus verliert er nicht das Leben, sondern er bleibt immer am Leben. Und das ist das Problem mit Vinyana. Vinyana sucht immer eine Lösung, sucht immer Befriedigung, sucht Stille und Erlösung, aber reproduziert sich immer wieder selbst. Vinyana kommt von alleine nicht zur Ruhe, nicht zu einem Ende. Also die falsche Programmiertheit des Geistes ist der Grund dafür, dass sich Dukkha-Situation immer weiter fortsetzt. Und um das nochmal zu sagen, das, was jetzt gesagt worden ist, passiert ja nicht einmal am Tag oder einmal zu Weihnachten oder so. Das ist ja das, was permanent 24 Stunden am Tag abläuft, 365 Tage im Leben und samsarisch gesehen immer, von anfanglosen Zeiten bis heute. Kommt das andere, kommt Passa, Berührung, wo es auch nicht besser aussieht. Zunächst mal das Gleichnis. Und wie, ihr Bhikkhus, ist denn der Nahrungsstoff Berührung zu verstehen? Gerade so, wie wenn da eine Kuh mit aufgerissener Haut bei einer Mauer stünde. So würden die in der Mauer hausenden Lebewesen von ihr zehren. Wenn sie bei einem Baum stünde, so würden die im Baum hausenden Lebewesen von ihr zehren. Und wenn sie im Wasser stünde, so würden sie die im Wasser lebenden Lebewesen von ihr zehren. Wenn sie in der freien Luft stünde, so würden die in der freien Luft hausenden Lebewesen von ihr zehren. Wo immer ja die Kuh mit aufgerissener Haut stünde, da würden immer die an der jeweiligen Stelle hausenden Lebewesen von ihr zehren. Psychologisch gesagt bedeutet das, dass jeder Sinneskontakt eine Grundbedingung von Wahrnehmung ist. Also bevor wir etwas erleben, was auch immer, geht Wahrnehmung voran. Geht Kontakt. So, was heißt Kontakt? Jetzt mal ganz einfach gesprochen. Ich und Welt kommen zusammen. Das Innere und das Äußere treffen sich. Und hier kommt die Kuh ins Spiel, die Sinnbild ist für Menschen und alle Wesen, die aber eine aufgerissene Haut hat. Ja, aufgerissene Haut heißt, sie ist empfindlich, sie ist verletzlich, sie ist einer Situation ausgeliefert, die wehtut. Warum? Weil von außen immer irgendwelche Insekten in dem Fall auf das Tier einstürzen und sie pieksen und fressen und nagen und machen. Damit ist gesagt, dass jeder Kontakt schon ein schmerzlicher Kontakt ist. Weil die Sinnestriebe, die da bildhaft ausgesprochen sind, unsere offenen Wunden sind. Also jeder, der sinnliches Verlangen hat, jeder, der Sinneskontakte auch sucht, ist dadurch verletzlich geworden, weil jede Berührung gar nicht angenehm ist, wie man glauben könnte, sondern immer ein schmerzlicher Akt ist. Und das Verrückte dabei und das Dumme ist, man kann dieser Situation nicht entfliehen. Was die Kuh macht, sie steht da in der freien Luft, ja, da kommen die Bienen oder die Fliegen und setzen sich drauf. Was macht die Kuh? Sie rennt an den Baum und reibt sich, um den Schmerz loszuwerden. Was passiert? Jetzt kommen die kleinen Nager aus dem Baum und fangen an zu fressen. Die Kuh in ihrer Verzweiflung rennt ins Wasser und denkt, ah ja, hier ist es angenehm. Und schon kommen die Wassertiere, ja, und pieken und machen und tun. Und was auch immer dieses Tier macht, es kommt nie in die Situation zu sagen, hier tut es nicht weh. Weil man im menschlichen Leben oder im Sinnesbereich überhaupt den Kontakten nie entfliehen kann, bedeutet das, dass man auch nie den schmerzhaften Zuständen entkommen kann. Wahrnehmen, erleben heißt immer Berührung ausgesetzt sein und Berührung heißt immer Schmerz ausgesetzt sein. Und wie gesagt, das ist eine Situation, die man nicht einfach ausbremsen kann. Auch hier gibt es sozusagen den Einwand, okay, verstehen wir ja, wenn ich mit dem Kopf gegen die Wand renne, dann ist das eine unangenehme Berührung, das tut weh. Aber es gibt doch auch angenehme Berührungen, also so eine Umarmung mit einem Menschen, den ich gern habe, das ist doch eine angenehme Sache. Oder wenn ich einen Kuss kriege oder gebe, das ist doch angenehm unter Umständen. Ja, wie kann man denn davon reden, dass eine Berührung immer schmerzhaft ist. Aber wir haben eine Sache nicht bedacht, dass wir dieses Verlangen, ich sprach von den offenen Wunden vorhin, dass wir das über lange Perioden der Existenz immer hatten. Also es ist immer ein Wunsch danach erleben, immer eine Sehnsucht nach irgendwas, dass wir diesen Grundschmerz des Verlangens irgendwann gar nicht mehr mitkriegen, weil das so normal ist, dass wir den Unterschied zum Nichtschmerz gar nicht mehr kennen. Unsere ganze Wahrnehmung beschränkt sich auf einen kleinen Sektor. Wenn es mal mehr wehtut, merken wir das. Und wenn es mal ein bisschen weniger wehtut, merken wir das auch. Aber dass es im Kern immer wehtut, das kriegen wir nicht mit. Also wäre das Rennen mit dem Kopf an die Wand ein bisschen mehr Schmerz. Aha, das tut aber weh. Und ein Kuss wäre nur ein bisschen weniger Schmerz. Und da sagen wir dummerweise schon, ach, das war aber jetzt schön. Und das ist die Situation unserer wahnsinnigen Verblendung, auf die ich nachher nochmal zurückkomme. Und tatsächlich beurteilen kann man unsere Lebenssituation nur von außerhalb. Solange man wie wir mittendrin steckt, merken wir eben nur die kleinen Abweichungen, merken aber nicht das Grundprinzip, dass das eine wirklich schmerzhafte Gegend ist, in der wir uns hier angesiedelt haben. Schon ein Brahma, der mit all dem nichts mehr zu tun hat, der würde das schon als die halbe Hölle empfinden, was wir vielleicht als einen schönen Tag empfinden. Letzter Punkt in dem Zusammenhang, Karma als Wahnbereich. Das ist nochmal eine Eskalationsstufe und auch eine dritte Charakterisierung unserer Lebensweise. Wenn wir das richtig verstehen wollen, müssen wir mal einen kleinen Schritt zurückgehen und uns nochmal fragen, wie bestimmte Daseinszusammenhänge funktionieren, wie die aussehen. Einen Kernspruch dazu will ich euch in Erinnerung bringen. den Grundgegebenheiten gemäß entsteht Wahrnehmung, daraus entsteht Anschauung, daraus entsteht Überlegung. Grundgegebenheiten, das sind in Pali die Dhatu. Also das ist das, was wir so vorfinden, wenn wir hier antreten. Grundlegende Bedingungen, mit denen wir es zu tun haben. Das sind inneren und äußeren Bedingungen des Lebens, kann man auch sagen. Und beim Menschen ist das gerade die Gegebenheit Karma. Für uns ist Grund des Lebens, die Basis des Lebens eben Karma. Sinnlichkeit, Sinnen, Süchtigkeit. In diesen beiden Polen. Wünschen und die Objekte des Wünschens. Und aus dieser Konstellation, hier sind Anliegen, hier sind die Objekte des Anliegens, da geht unsere ganze Erfahrungswelt hervor. Das sind die tausend Dinge des Alltags, das Erleben, was sich in jedem Moment tut. Die Dinge, die Menschen, die Situationen, die Ereignisse, mit denen wir konfrontiert werden. Daraus ergibt sich aber was, nämlich unsere Anschauung. Das, was wir täglich erleben, ist die Grundlage für unser Weltbild. Für die Sicht der Dinge. Was ist Welt? Was gehört dazu? Was ist erstrebenswert? Was ist nicht erstrebenswert? Und das ist schon der nächste Punkt. Aus dem, was wir glauben, dass es gibt, ergibt sich für uns auch das, was wir wollen. Nicht? Also wenn wir bestimmte Dinge in unserem Erlebensbereich haben, dann unterscheiden wir sehr klar, das möchte ich nicht, das strebe ich an, das strebe ich nicht an. Aus den Grundgegebenheiten entstehen die Wahrnehmungen. Aus den Wahrnehmungen entstehen unsere Weltbilder, unsere Sichtweisen. Und aus den Sichtweisen ergeben sich wieder unsere Anstrebungen. Und aus dem, was wir anstreben, ergibt sich wieder das, was wir erleben. Das ist der ganze Teufelskreis. Und ohne Veränderung der Dhatu, der Gegebenheiten, setzt sich das ganze Theater fort. Das ist der Teufelskreis. Sanya, Wahrnehmung, Durst, Anstreben, Sanchetana und dann wieder das Erleben, Sanya und, immer wieder dieselbe Sache in Grün. Und genau das ist das eigene Gefängnis, in dem wir drin sind, mit dem wir uns identifizieren und aus dem wir dann auch gar nicht mehr rauskommen, weil wir das gar nicht als solches erkennen. Und genau diese Gefängnishaftigkeit will ich an verschiedenen Beispielen mal herauskristallisieren. Ich habe als Überschrift mir gesagt, das Festhalten an dem Karma-Ich ist das Festhalten an Unwissenheit, Verblendung und Wahnstrukturen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiges Wort auch. Wir sind in Wahnstrukturen befangen und genau diese Wahnstrukturen will ich jetzt deutlich machen. Denn diese Struktur hat einen körperlichen Aspekt. Wer im Sinnesbereich zu Hause ist, ist ja immer auch mit einer drangbesetzten Körperlichkeit befangen. Wir haben einen Körper, aus dem heraus wir quasi erleben. Und da passiert was ganz Merkwürdiges, das uns gar nicht auffällt, weil es so selbstverständlich ist. Aber es ist ganz merkwürdig und sehr weitreichend in der Konsequenz. Wer Körperlichkeit erlebt, erlebt immer auch Raum. Die Dinge haben Räumlichkeit. Unser eigener Körper hat Räumlichkeit. Zwischen den einzelnen Dingen erleben wir Raumabstand. Ja? Und diese Perspektive unseres Erlebens, diese spezielle Perspektive unseres Erlebens ergibt sich eben aus unserer Körperlichkeit, weil wir aus der Körpersituation heraus erleben. Und dadurch entsteht nah und fern. Und links und rechts und oben und unten und groß und klein. Und das ist uns so normal, dass wir darüber gar nicht nachdenken, aber das ist ein Teil des Gefängnisses, dass wir nur aus dieser Perspektive heraus leben können. Und diese Perspektive bedeutet, dass unsere Wahrnehmungswelt immer eine gespaltene Welt ist. Wir erleben nämlich ich hier und die Welt dort. Wir erleben zugleich Vielfalt, nicht Einheit, sondern Vielfalt. Die Dinge sind zersplittert. Wir erleben Fragmente. Wir erleben nur 1000 verschiedene Dinge, die um uns herum wuseln. Und das Allerverrückteste vielleicht und das Verführerischste dabei ist vermutlich, dass wir uns immer als Mittelpunkt der Welt erleben. Guckt euch das doch mal an. In dem Moment, jetzt schon, haben wir doch den Eindruck, die ganze Welt ist um uns herum. Wir sind das Zentrum der Existenz und das andere ist irgendwo auch noch da, aber alles kreist um mich. Und nochmal, das ist eine Gefängnisart, die wir gar nicht wahrnehmen, weil wir im Leben da sofort hineinkommen und das immer wieder ja, bestätigen. Das ist unsere existenzielle Froschperspektive und wir als Menschen sind da auch noch stolz drauf, ja, dass wir als Krone der Schöpfung es so weit gebracht haben. Das war der körperliche Aspekt. Aber es gibt natürlich auch noch einen emotionalen Aspekt, denn wir wissen ja, dass Wahrnehmungen immer mit Gefühlen verbunden sind. Aus dem 18 haben wir ja gelernt, was man fühlt, nimmt man wahr. Und je nachdem, wie die Gefühle sind, so nimmt man auch wahr. Heißt auf Deutsch, wenn irgendwo ein starkes Gefühl auftaucht bei einem Kontakt, nehme ich etwas stark, deutlich wahr. Wenn etwas mit einem schwachen Gefühl verbunden ist, ist die Wahrnehmung entsprechend ja, nebensächlich, schwächlich. Ja. Und wenn es ein neutrales Gefühl ist, ja, dann nimmt man das unter Umständen gar nicht wirklich wahr. Das sagt uns, dass wir die Existenz eigentlich nie so wahrnehmen, wie sie ist, sondern immer irgendwie verfälscht, immer irgendwie verdreht und verblendet, je nachdem, mit welchem Gefühl das Ganze einhergeht. Das eine ist mein Feind, aber nicht, weil er mein Feind ist, sondern weil ich ein unangenehmes Gefühl habe, wenn ich ihn sehe. Und jemand anders ist vielleicht mein bester Freund, ja, weil ich ein angenehmes Gefühl habe, aber nicht, weil das objektiv gesehen nur mein bester Freund ist. Und das macht letztendlich unsere Verletzbarkeit aus. Ja? Dadurch, dass die Gefühle uns immer signalisieren, gut, schlecht, magst du nicht, sind wir in unserer inneren Befindlichkeit abhängig davon, dass wir bestimmte Gefühle haben oder andere nicht haben. Und natürlich, das ist auch die Festlegung, das strebe ich an, das will ich haben und die Festlegung, das will ich nicht haben. Oder das ist mir irgendwo egal. Wieder eine Variante von Gefängnis, von Gefangenschaft, die uns üblicherweise gar nicht bewusst ist. Dritter Aspekt davon ist der geistige Aspekt. Und das ist eigentlich unsere gravierendste Schwäche, weil da die weitreichendsten und schwersten Folgen und Konsequenzen mit verbunden sind. Denn dummerweise deuten wir auch noch das, was wir erleben, falsch. Nicht? Unser Geist macht noch permanente Fehler, die Daten, die er aufnimmt, auch noch falsch einzusortieren. Zunächst mal muss uns klar sein, dass über die Sinnestätigkeit und über die Tätigkeit des Geistes im Laufe von Jahrzehnten unendlich viele Informationen in uns aufgenommen werden, die der Geist ja auch verarbeitet. Und dadurch sind wir, weil die Informationen immer sagen, da sind Formen, da ist Sichtbares, Hörbares, Schmeckbares etc., meint unser Geist irgendwann, das sei die Realität, weil das ja immer aufgenommen wird. Wir sind fixiert auf das, was wir wahrnehmen und wenn in der Wahrnehmung immer nur bestimmte Inhalte sind, glauben wir am Ende, das ist alles, das ist das, was man Welt nennt. Die nächste Einschränkung ist ja, dass unsere individuelle Lebenssituation sehr unterschiedlich ist. Also wenn jemand am Meer lebt, wird er eine andere Welt kennen als jemand, der in den Gebirgen lebt, ja, oder sonst wo. Und meint jeweils, ja, so ist es, ja, ich sehe es doch, so ist doch die Welt. Ja. Das heißt, wir nehmen immer nur gefilterte Eindrücke auf. Und aus den gefilterten Eindrücken bildet sich eine Sichtweise, die sehr individuell und sehr unterschiedlich ist. Und damit sind wir völlig abseits von der Realität, weil wir eben nie die Dinge an sich als solche wahrnehmen, sondern immer gefiltert, verfärbt, verzerrt. Wir halten Aspekte von dem, was zu unserem Leben gehört, für das Ganze. Wir halten Teile, Einzeldinge, für Welt an sich. Und wir halten den bloßen Schein, der uns ständig begegnet, den halten wir für die Wirklichkeit. Wir bestätigen und beschwören, dass es so ist, wie das ist. Und es ist kein Wunder, wenn der Buddha an dieser Stelle sagt, ja, euer Geistesinhalt, das ist dasselbe wie ein Kehrichthaufen. Ja. Das ist zufällig zusammengekehrt, ist in den Kopf reingekommen und der Mensch ist stolz drauf, dass er einen Haufen Dreck in seinem Kopf hat. Das habe ich jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber das ist im Grunde das, was der Buddha mit Kehrichthaufen nennt. Kehricht kommt auf den Müll. Nein, aber wir tun den in den Kopf und bewahren ihn und entwickeln einen Stolz drauf. Was unsere Lebenssituation bezeichnet, ist das, was der Erwachte Avidya nennt. Und Avidya ist mit Unwissen annähernd übersetzt, aber noch viel zu harmlos übersetzt. Denn Avidya ist wirklich eine Wahnsituation, wo aus Blendung, aus Traumfetzen, aus so Einzelaspekten des Erlebens so etwas gemacht wird wie ein Weltbild, eine Realität. Und das Besondere, die Erschwernis dabei ist, dass der Träumende, der Verrückte, nicht weiß, dass er träumt und auch nicht weiß, dass er im Grunde verrückt ist. Ja. Und das ist unsere karmische Kurzsichtigkeit auch, dass wir den Bereich Karma, den Sinnesbereich, für Leben an sich, für die Existenz schon an sich halten und meinen, darüber hinaus gäbe es nichts. Und wenn man nicht glaubt, dass es darüber hinaus etwas anderes gibt, kann man es weder akzeptieren, wenn es einem einer erzählt, noch kann man es irgendwie anstreben wollen, noch kann man es dann letztendlich erleben. So, und diese Lage verschärft sich heute noch. Insofern unser Weltbild, das aktuelle gesellschaftliche Weltbild, genau in diese Kerbe stößt und hineinhaut. Nicht, was Karma angeht, ist sozusagen zu einem Kult unserer heutigen Welt geworden. Das wird gar nicht mehr in Frage gestellt, sondern immer mehr vertieft und kultiviert. Und das Zweite ist, dass die materialistische Weltanschauung heute diejenige ist, die fast dominiert. Es gibt kaum etwas anderes. Die Materie ist das Bestimmende unserer Welt. Also das, was wir über die Sinne wahrnehmen, nicht wissend, was dahinter steckt. Und dummerweise haben sich seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten auch die Religionen immer mehr zurückgezogen. Ihre Bedeutung lässt immer mehr nach, sodass auch die Alternative, ein alternatives Angebot für unseren Geist überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Und diese Alternativlosigkeit genau ist das Problem, was wir haben. Wenn ich nichts anderes weiß, kann ich nichts anderes wollen. Wenn ich nichts anderes will, kann ich nichts anderes erleben. Und da schließt sich dieser Kreislauf wieder. Wahrnehmung erzeugt Weltbild. Weltbild erzeugt das, was wir wollen. Das, was wir wollen, erzeugt unsere Erlebensweise. Und aus der Erlebensweise kommt wieder unsere Anschauung. Jetzt könnte ich eine halbe Stunde weitermachen, weil bei einem Kreis kommst du nie zu Ende. Das ist das, was ich Gefangenschaft nenne. Ja? Dass man die Mechanismen dieser Existenz nicht durchschaut. Und weil man sie nicht durchschaut, kann man sie nicht beenden oder kommt nicht raus aus der Situation. Und das wäre das nächste Stichwort, das im zweiten Teil meines Vortrags nochmal angesprochen werden muss. Wie kann man denn aus dem Gefängnis rauskommen? Und da haben wir die Tage schon das eine oder andere am konkreten Beispiel uns angesehen. Üblicherweise ist es so, dass man aus einem normalen Gefängnis entlassen wird. Ja? Irgendwann ist die Zeit rum, da geht die Tür auf und man kann raus oder spätestens bei guter Führung auch ein bisschen früher und spätestens beim Tod hat man das hinter sich. Ja? Nur, das Gefängnis von dem ich jetzt gerade spreche, aus dem wird man nie entlassen. Es sei denn, man schafft es selbst, die entsprechenden Weichen zu stellen. Und da haben wir in den letzten Tagen ein bisschen schon was kennengelernt, wie man an den Gitterstäben feilt und sägt und wenigstens mal einen Blick rauswirft und so, das haben wir gemacht. Sprich, wir haben uns angeschaut, Ethik, Sammlung, bisschen Vertiefung und Weisheit, diese Aspekte haben wir schon mal angeschaut, nicht? Einschließlich Sinneszügelung, Überwindung der Hemmungen. Das waren so verschiedene Beispiele, wo man sich praktisch auf den Weg macht, die Gitterstäbe mal zu beseitigen. Also das war die Richtung Samadhi, weil Entwicklung zur Einheit, zur Sammlung, zum Einheitserleben ja das Gegenteil ist von der Verstrickung in den karmischen Bereich hinein. Was ich jetzt sagen will, basiert auf einer Lehrrede aus der längeren Sammlung. Potapado heißt sie, das ist die 9. Lehrrede. Und da will ich eine zentrale Passage vorstellen, beziehungsweise die Essenz, weil es zu lang ist, das alles anzuschauen. Situation ist folgende. Der Buddha ist auf dem Weg zu seinem Almosengang. Da ist es aber noch ein bisschen früh. Da geht er zu anderen Asketen hin. Das macht er öfter, dass er sozusagen interreligiösen Dialog führt. Und da sitzen ein Asketenchef, der Potapado, mit seinen Leuten zusammen. Und die reden über 1000 nebensächliche Dinge. Aber ein wichtiges Thema kommt auf, und das interessiert uns gerade. Wie ist es möglich, aus der Gefangenschaft von Wahrnehmung frei zu werden? Und da berichtet nun Potapado zuerst. Vor einiger Zeit, o Herr, ist unter den verschiedenen Asketen und Brahmanen, die sich in der Versammlungshalle zu einer Sitzung eingefunden hatten, über das Schwinden der Wahrnehmung ein Gespräch aufgekommen. Wie doch nur kommt wohl bei der Wahrnehmung das Schwinden zu erscheinen? Also das sind Menschen, die sich schon in der Hauslosigkeit zusammengefunden haben, die einen Läuterungsweg gehen. Und die fragen sich genau das, was wir die Woche auch schon wissen wollten. Wie wird man von Wahrnehmung frei? Aber, Klammer, nicht nur von der sinnlichen Wahrnehmung, sondern von Wahrnehmung von Erleben generell. Also wie wird man überhaupt frei von den Andrängen des Erlebens? Ja, und zur Antwort kommen die Asketen nicht so recht zu Potte, weil die einen sagen, ach, also was man erlebt, das ist einfach Zufall. Das kommt so, man weiß nicht woher und es geht wieder. Man kann nicht sagen, was die Regel ist. Und andere sagen, nein, das stimmt nicht, das hat schon eine Ursache. Da gibt es nämlich geistmächtige Menschen, die einem ihre Wahrnehmung sozusagen aufdrängen. Oder es sind geistmächtige Devas, die einem etwas aufdrängen. Klammeranmerkung, es mag ein bisschen befremdlich sein, aber schon in unserer Erlebenswelt ist es ja so, dass durch Belehrung ja auch sowas wie Wahrnehmung aufgedrängt wird oder zumindest angeboten wird. Kommt ja von außen. Und unsere christliche Religion, die ist ja ein Prototyp, ein Protobeispiel dafür. Da hat der liebe Gott nämlich den Ton genommen und hat Wahrnehmung eingeblasen. Ja, also wenn wir hier sitzen und denken und überlegen, dann ist das von draußen in uns reingekommen. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Ja? Aber das jetzt nur am Rande, um zu sehen, dass das auch unsere Kultur und unsere Weltanschauung betrifft. Ne? So, da wird jetzt der Buddha gefragt, was hältst du davon? Antwort: Wenn da jene Asketen und Brahmane dort also gesprochen haben, ohne Anlass, ohne Grund gehen dem Menschen die Wahrnehmungen auf und unter, so ist das vollkommen falsch. Und warum? Weil ja aus einem Anlass, aus einem Grund Menschen Wahrnehmungen aufgehen oder untergehen. Also die Aussage ist klar, alles was mit Zufall zu tun hat, ist Quatsch. Das ist nicht richtig. Warum? Weil alle Phänomene, und dazu gehören natürlich auch die Erlebnisse, bedingt sind. Sie haben Ursachen. Und die Ursachen, die genannt worden sind, das Aufdrängen, das Erscheinen über andere, das hat seine Berechtigung, das ist ein Teilaspekt, ist aber nicht das Entscheidende. Und jetzt kommt die wegweisende Antwort des Buddha. Durch Übung geht die eine Wahrnehmung auf und durch Übung geht die andere Wahrnehmung unter. Das ist zunächst mal nur ein Wort, aber das weist schon in eine richtige Richtung, weil Übung kann man verstehen als Training, Selbsterziehung, Läuterung, Transformation der eigenen Person. Das ist alles, was mit Übung gemeint ist. Und je nach Richtung dieser Übung wird sich auch das Geschick der Menschen ändern. Wir würden sagen, so wie die Herzensverfassung ist, so ist auch das, was diesen Wesen erscheint. Wenn eine Herzensentwicklung in Richtung Helligkeit, Lauterkeit geht, wird notwendigerweise auch das Erleben, das da aufkommt, ebenfalls heller, reiner, leichter sein. Und umgekehrt auch, wenn hier Verdunkelung ist, wird es draußen auch dunkel. Und das ist das Grundprinzip, das hier genannt wird. Je nach Herzensbeschaffenheit der Wesen ist das, was die Wesen erleben. Und die Herzensbeschaffenheit ist ja eben abhängig davon, was man aus dieser Beschaffenheit macht, ob man sie verändert oder nicht. Und da entwickelt sich natürlich die Dialogform weiter. Es wird gefragt, ja, und was ist denn jetzt konkret diese Übung? Weil es geht ja nicht nur darum, irgendwas mit sich zu machen, sondern es geht ja darum, eine Übung auf sich zu nehmen, die in die richtige Richtung geht, die das Leben erstmal heller und schöner macht und letztlich auch zur Befreiung führt. Und jetzt kommt ein Satz, der uns vielleicht überhaupt nicht überrascht. Welche Art ist diese Übung? Da erscheint der Erhabene in der Welt. Wer diese Stelle kennt, und taucht ja oft in den Lehrreden auf, der weiß, jetzt wird der gesamte Tathagergang vorgestellt. Genau das, was wir gestern in Teilen gemacht haben, das Programm der Erziehung für Mönche und Nonnen, die natürlich allgemein gilt, aber da speziell aufbereitet ist. Und da haben wir gestern die einzelnen Schritte schon erlebt und sind bis zu den Schauungen vorgestoßen. Und genau da setzt der Buddha an, dass er auch diese Leute jetzt auf diesen Weg setzt. Da verweilt der Mönch abgeschieden von weltlichem Begehren, abgeschieden von allen heillosen Gedanken und Gesinnungen, im stillen Bedenken und Sinnen. Und so tritt er aus der inneren Abgeschiedenheit, und so tritt die aus innerer Abgeschiedenheit geborene Entzückung und Seligkeit ein, der erste Grad weltloser Entrückungen. Das hatten wir gestern, aber das können wir jetzt noch sehr viel tiefer und besser verstehen. Denn an dieser Stelle wird die Betrachtung von gestern nochmal weitergeführt und kriegt noch eine neue, andere Wendung. Denn der, der das hat, diese erste Vertiefung, dem geht die frühere Wahrnehmung aus Sinnensucht unter und eine aus Abgeschiedenheit geborene Entzückung und Seligkeit, eine feine Wahrheitswahrnehmung geht zu dieser Zeit auf. Aus Abgeschiedenheit geborene Entzückung und Seligkeit, eine feine Wahrheit nimmt er zu dieser Zeit wahr. So kann durch eine Übung Wahrnehmung untergehen und durch Übung eine andere Wahrnehmung aufgehen. Das aber ist Übung. Jetzt sehen wir das Grundprinzip, dass die meditative Versenkung eine ganz andere Weltsicht produziert, hervorbringt. Ja? Weil in dieser Erlebenssituation der Jhanas die bisherige Weltsituation, die bisherige Erfahrungswelt völlig untergegangen ist. Die ist als erlebte Realität überhaupt nicht mehr da. Eine Ich-Welt-Ding-Begegnung, die für uns so normal ist, ist wie ausradiert. Aber nicht, dass man einfach nur mal wegguckt und woanders hinguckt, sondern diese Erlebensart ist überhaupt nicht vorhanden, weil die Bedingungen dafür gar nicht da sind. Der ganze Karma-Bereich ist weg, wenn man sich in den brahmischen Bereich hineinbegibt. Und wie kommt man hinein? Ja, durch Übung. Dadurch, dass man die eine Herzensart in eine andere transformiert und dadurch wird auch die eine Erlebensart ausradiert und die andere taucht auf. Und wichtig ist hier, dass gesagt wird, wer diese Wahrnehmung hat, hat eine feinere Wahrheit. Ja? Wir empfinden unser Leben schon als wahr. Das bestätigt sich ja dauernd. Aber hier wird gesagt, wenn du da rausgehst, woanders rein, wirst du dort im Brahmischen eine andere Wahrheit erleben. Das kommt dir reeller vor. Du kommst dir da wacher vor. Das ist genauso, wie wenn wir morgens aufwachen. Vorher war der Traum real. Und wenn wir aufwachen, sind wir in eine andere, in eine bessere, wahrere Wahrheit, sag ich mal, hineingekommen und beurteilen von da aus den Traum als Traum. Und genau das ist, was der Buddha hier empfiehlt. Durch das Hineinwachsen in diese andere Lebenswelt erkennen wir das als das Wahre und unsere bisherige Lebenssituation als das Unwahre. Ganz abgesehen davon, dass unsere jetzige Erlebenswelt, wie ich vorhin deutlich gemacht habe, ja eine schmerzliche ist, während das Transzendieren in den brahmischen Bereich eine ist, die eine ungeheure Entlastung mit sich bringt. Und ich brauche nicht weiter zu erklären, dass das, was eben als erstes Jhana beschrieben worden ist, ja auch wieder nur der Anfang einer Entwicklung ist, die sich sehr, sehr weit noch vertiefen kann. Aber ich sage das nochmal, damit wir das nicht vergessen. Hier an dieser kurzen Belehrung, die ja unglaublich kurz eigentlich ist, wird das Daseinsprinzip wird deutlich, dass die Erscheinungen abhängig sind von den Herzensbeschaffenheiten. Da, wo das Citta eben von Sinnesdrängen befrachtet ist, da muss eine sinnliche Welt auftauchen. Und wenn ein Citta frei ist von Sinnesdrängen und Tendenzen, kann keine Sinneswelt auftauchen, ist der ganze Karma-Bereich weg. Da, wo die fünf Hemmungen dominieren, und bei uns dominieren sie, da gibt es Angenehmes und Unangenehmes, da gibt es Lethargie, gibt es Müdigkeit, Schlaffheit, da gibt es Aufregung, da gibt es Zweifel, all das, was unsere Erfahrungswelt ausmacht. Wenn die fünf Hemmungen weg sind, dann sind all diese Dinge wie überhaupt nie gewesen. Potapado, über den wir gerade reden, das ist ein sehr verständiger Gesprächspartner, denn es zeigt sich, dass er wirklich offen ist für die tiefsten Tiefen der Betrachtung, sodass der Buddha hier gar nicht mehr aufhören braucht bei dem Brahmischen, sondern noch einen Schritt weitergehen kann. Er führt diesen Potapado über den Bereich der reinen Formen noch hinaus in die Formlosigkeiten. Weiter so dann gewinnt der Mönch nach völliger Überwindung der Formwahrnehmung, Vernichtung der Gegenstandswahrnehmung, Verwerfung der Vielfaltwahrnehmung in dem Gedanken, unendlich ist der Raum, die Vorstellung des unendlichen Raumes und verweilt in ihr. Also hier wird nochmal eine ganz andere Dimension von Erleben eröffnet, da wo überhaupt keine Formen mehr vorhanden sind, wo gar keine Gegenständlichkeit mehr ist, wo keine Vielfalt mehr ist. Und genau an dem Punkt will ich aufhören, weil da könnte ich nur noch stammeln, da könnte ich nur noch Dinge erzählen, die so weit von mir weg sind und von uns vermutlich allen weg sind, dass man eigentlich nur auf Glatteis ist, wenn man da mehr sagt als nur die Grundprinzipien. Ja. Es ließe sich das eine oder andere sagen, aber sicher nicht an dieser Stelle. Was wichtig ist, dass dieser Übungsweg insgesamt, den ich jetzt sehr gedrängt habe, ja, vom Karma-Bereich zum brahmischen Bereich zu den formfreien Bereichen, dass dieser Übungsweg nichts anderes ist als eine Sublimierung von Wahrnehmung. Nicht? Die Wahrnehmung wird immer feiner, immer zarter, sie schrumpft sozusagen von den Inhalten immer, es wird immer, immer weniger. Generell Wegwendung vom Außen, Hinwendung zum Inneren, und dann schauen, dass das Innere eben immer feiner, zarter und leichter wird. Bis man zu einem Punkt kommt, den man als Grenzpunkt benennen kann, wo es nicht mehr weitergeht, wo es nicht mehr feiner und nicht mehr subtiler geht. Das ist das, was der Erwachte in der Neumannschen Übersetzung die Grenzscheide möglicher Wahrnehmung nennt. Also der Bereich, wo weder eigentliche Wahrnehmung ist, noch keine Wahrnehmung mehr ist. Warum? Weil Wahrnehmung immer Inhalte hat. Man nimmt etwas wahr. Aber hier ist die Wahrnehmung so reduziert, so vereinfacht, dass gar keine Inhalte mehr drin sind. Es ist gleichsam nur die Wahrnehmung, die sich selbst wahrnimmt. Ja, das ist weder das eine noch das andere. Der Bewusstseinsprozess merkt nur sozusagen, wie er selbst funktioniert, dass er in Raum denkt, in Zeit denkt, in etwas denkt, aber sonst ist kein etwas da. Also das ist der entscheidende Punkt, wo man, sag mal, bildhaft am Ende angekommen ist der Lebensmöglichkeiten, aber genau jetzt die richtige Entscheidung treffen muss, wie gehe ich mit diesem Ende um? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich reagiere drauf, indem ich sage, ach wie schön, endlich habe ich alles oder fast alles los. Und das ist das feinste Ergreifen. Man hängt dann immer noch an etwas, selbst wenn es das Subtilste ist, was sich überhaupt denken lässt. Oder aber man lässt auch diese Prozession an sich vorüberziehen, ohne Kommentar die Erscheinungen betrachten und dann sind sie weg. Dann ist sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht, weil es auch dann keinen Rückfall mehr gibt in andere, tiefere, primitivere Erlebensformen und schon gar einen Rückfall oder keinen Rückfall mehr in den Karma-Bereich. Weil er nichts mehr willentlich in die Aufmerksamkeit nimmt, nicht mehr aktiv ist, geht diese Wahrnehmung unter und eine andere, gröbere Wahrnehmung geht nicht auf. So erreicht er die Ausrodung von Gefühl und Wahrnehmung und dann auch die klar bewusste Wahrnehmung von der Ausrodung von Gefühl und Wahrnehmung. Klingt kompliziert, aber es heißt auf Deutsch, da wird der Rest noch rausgekehrt und es bleibt nichts mehr übrig, was uns wieder zurückzerren kann in irgendeine Art von Erleben. Und zum Schluss will der Buddha nur noch einen Zweifel ausräumen bei den Zuhörern. Denn es könnte ja der Zweifel aufkommen, ja, wenn sich in meinem Leben immer weniger tut, ja, immer raus, 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 was bleibt dann am Ende übrig? Da habe ich ja nichts mehr vom Leben. Ja. Ist das denn nicht auch noch Dukkha oder wird das Dukkha denn nicht noch mehr, wenn ich aus den Erlebnissen alles aussortiere und am Ende nichts mehr übrig bleibt? Doch ist das nicht so zu sehen, ihr Mönche. Denn während alle beschmutzenden Eigenschaften schwinden, alle lauteren Eigenschaften zunehmen und sich verstärken, während der reine Klarblick vollkommen wird und ihr noch zu Lebzeiten im klaren Anblick der Wirklichkeit verweilt, da nimmt auch im Herzen Freude und Helligkeit zu. Da tritt geistige Glückung ein, die Sinnendränge sind gestillt und eine nie gekannte Gegenwärtigkeit des Geistes, Klarbewusstsein und Wohlwerden euer Zustand. Mehr kann man nicht verlangen, indem der Buddha nämlich sagt, wenn ihr alles rauswerft, erst dann habt ihr alles, was ihr euch eigentlich ersehnt. Denn was ihr rausgeworfen habt, war alles nicht geeignet, euch das zu geben, was euch im Herzen wirklich ein Anliegen ist. Und das ist die Merkwürdigkeit des buddhistischen Befreiungsweges, dass das Abnehmen von Vielfalt, von Erlebnisvielfalt und Wahrnehmung dennoch eine Mehrung von Wohl ist. Und wenn dieses Rausschmeißen von Erlebnissen komplett ist, dann ist andererseits auch Wohl komplett. Da bleibt nichts mehr übrig. Bleibt eine allerletzte Frage, warum rede ich in diesem Zusammenhang so über diesen Fernblick? Ja, warum jetzt am Ende nochmal sich damit beschäftigen? Das hat einen ganz einfachen Grund. Man könnte ja denken, naja, wenn ich mich in den brahmischen Bereich hineinarbeite, und das ist ja schon anspruchsvoll, ja, dann habe ich in dem Moment alles an Karma, das ist unser Thema, alles beseitigt. Aber das ist es eben noch nicht, weil auch der Bereich der reinen Formen, auch die brahmische Existenz, etwas Bedingtes ist. So, und was bedingt ist, hört irgendwann wieder auf. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst den Weg weiter raus oder du fällst wieder zurück in alte Gewohnheiten. Heißt, es ist schön, wenn man aus dem Gefängnis entlassen wird, wenn man aus dem Karma-Gefängnis rauskommt, aber das nutzt herzlich wenig, wenn ich ein Jahr später oder zwei Äonen später wieder eingeliefert werde. Und deshalb betone ich das so, dass der Weg der Überwindung von Karma nur dann gegangen ist, wenn der gesamte Weg zu Ende gegangen ist, weil sonst das alles nur eine Bemühung war, die wir x und x und x mal schon hinter uns hatten, weil wir diesen letzten Schritt an der Grenzscheide möglichen Wahrnehmung nicht gegangen sind, sondern da noch gesagt haben, ach, wie schön. Und deshalb im feinsten Ergreifen in der Existenz geblieben sind. Also, raus aus dem Gefängnis, ja, aber bitte mit Entlassungsschein, dass man endgültig geheilt ist und da nicht mehr wieder reinkommt. Das wäre mein Wunsch. Ja? Machen wir das so. Verabredet, ja.